Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, der uns tröstet, wie einen seine Mutter tröstet, und von Jesus Christus, unserem auferstandenen Herrn. Amen. Niemand von uns war dabei, liebe Ostergemeinde, damals vor beinahe 2000 Jahren in Jerusalem. Und doch, indem wir jetzt hier sind und Gottesdienst feiern, indem wir uns gemeinsam an den lebendigen Gott wenden und hören und singen und beten, indem wir Gott loben und ihm in den Ohren liegen mit unseren Klagen und Bitten, indem wir all das tun, sind wir Zeuginnen und Zeugen der unglaublichsten Botschaft, die je in die Welt geriet. Christus ist auferstanden, das Leben hat den Tod besiegt. Wie immer es bestellt sein mag um unseren Glauben, wie groß oder wie klein unsere Hoffnung gerade ist, als Ostergemeinde bezeugen wir den auferstandenen Christus. Der selber ruft uns zusammen. Und alle miteinander geben wir jetzt gerade einer Wahrheit Recht, die größer ist als alles, was wir erleben, als alles, was wir verstehen und erklären können. Ja, es gibt eine größere und tiefere Wahrheit als die, die in unseren Kopf passt. Es gibt eine größere und tiefere Wahrheit auch als die, die unser Herz zu fassen vermag. Gott sei Dank. Daran erinnert der Apostel Paulus heute mit eindringlichen Worten und führt, wir haben es eben gehört, eine lange Reihe von Augenzeugen ins Feld. Zum Neidischwerden für Leute wie uns, die ausnahmslos aufs Hörensagen angewiesen sind. Der Auferstandene, so zählt Paulus auf, ist gesehen worden von Kephas, genannt Petrus, danach von allen 12 Jüngern, dann von mehr als 500 Brüdern und Schwestern auf einmal, dann von Jakobus, dann von allen Aposteln. Auch, was Paulus an dieser Stelle unterschlägt, von Frauen ist er gesehen worden, von Maria Magdalena und Maria, der Mutter des Jakobus, und Salome. Von diesen drei Frauen vielleicht zuerst, aber das sind längst nicht alle. Zuletzt auch ich, beendet Paulus die lange Reihe. War er also der letzte Glückliche und gilt ab jetzt Ende der Vorstellung, Vorhang zu, künftig wird nicht mehr gesehen, sondern geglaubt? Manchmal, liebe Gemeinde, manchmal frage ich mich ja, ob sie uns etwas voraus haben, diese Augenzeuginnen und Augenzeugen. Und ob auch wir die Botschaft vom Leben heute leichter glauben könnten, wenn wir den Auferstandenen gesehen hätten mit den eigenen Augen. Nun ist das ja mit dem Sehen zu Ostern eine ganz eigene Sache. Die biblischen Ostergeschichten erzählen viel vom Sehen und nicht sehen. Und da kann man durchaus ins Grübeln geraten, ob das Sehen mit den eigenen Augen wirklich einen Vorsprung verschafft. Einen Vorsprung im Glauben. Da steht die weinende Maria am Grab und wird von einem Fremden angesprochen. Es ist der Auferstandene direkt hinter ihr. Sie sieht ihn, aber sie hält ihn für den Gärtner. Erst als er sie beim Namen nennt, da erkennt sie, dass er Christus ist. Da sind zwei Jünger zusammen auf dem Weg niedergeschlagen. Wie aus dem Nichts gesellt sich ein Fremder zu ihnen, der geht stundenlang an ihrer Seite und erklärt ihnen die Heiligen Schriften. Sie sehen ihn, aber erst am Abend, als er im Haus das Brot mit ihnen teilt, da erkennen sie, dass es Christus ist. Da hocken die Jünger nach der Kreuzigung verzagt beieinander. Aus Angst haben sie alle Türen verrammelt, vorsichtshalber. Da tritt der Auferstandene plötzlich unter sie und sagt, Friede sei mit euch. Sie sehen ihn. Aber kaum ist er gesehen, da entschwindet er und entzieht sich den Augen und den Händen derer, die ihn festhalten wollen. Und da ist Thomas, der sicher gehen will, dass der, den er mit eigenen Augen sieht, kein Gespenst ist. Seinen Finger legt er in die Wunden, ja, der Auferstehenstandene trägt Wunden am ganzen Leib. Er bleibt ein vom Tod gezeichneter. Das, ja, das ist zu sehen. Christus sehen, das ist, da sind sich alle diese wunderbaren Ostergeschichten einig. Nicht der eine Blick mit meinen eigenen Augen, der alles wendet. Nicht der visuelle Beweis, der jeden Zweifel erledigt und mich geradezu zwingend zum Glauben führt. Christus sehen, das erfahren Menschen, die überhaupt nicht damit rechnen. Wohl, weil sie sich dieses Sehen so ganz anders vorgestellt hatten. Völlig unerwartet bricht etwas auf, leise, unspektakulär bricht sich etwas Bahn. Ein Staunen, eine ahnende Zuversicht, wundersame neue Kraft und die Gewissheit, selbst gesehen zu sein. Und vielleicht das Wichtigste, Subjekt des Christussehens sind nie diejenigen, mit denen mit den eigenen Augen wahrnehmen. Subjekt ist immer der Auferstandene selbst. Er wird gesehen, nein, er lässt sich sehen. So, dass Augen und Sinne und Herzen derer geöffnet werden, die ihn erfahren. Paulus holt uns heute Morgen hinein in eine österliche Hoffnungsgemeinschaft, in die Hoffnungsgemeinschaft derer, die Christus sehen. Er nennt Namen. Diejenigen, die Christus gesehen haben, sind kein exklusiver Club von Glaubensstars. Stellt euch vor, sagt Paulus, sogar ich bin dabei. Sogar ich, der Letzte, ja, man müsste sagen, das Letzte unter denen allen. Ausgerechnet ich. Früher wollte ich nicht nur nichts wissen von diesem Christus. Ich habe seine Anhänger mit Hass, mit glühendem Hass verfolgt. Wenn sogar ich, Paulus, dabei bin, dann ist die Reihe nicht geschlossen, dann ist die Vorstellung nicht zu Ende, der Vorhang nicht gefallen. Im Gegenteil, Paulus öffnet die Bühne des Christussehens. Und wir sind ausdrücklich eingeladen, das Stück weiterzuschreiben und die Reihe fortzusetzen. Ich versuch's, wer fällt mir ein? Wer hat Christus gesehen? Etienne Bach und Karl Wille haben Christus gesehen. Diese beiden, die haben mich in den vergangenen Wochen sehr beschäftigt. Der eine, ein französischer Besatzungsoffizier, der andere, ein deutscher Bürgermeister. Sie trafen zusammen in der Ruhrgebietsstadt Datteln. Zwei Erzfeinde, die für den unüberwindlichen Hass stehen zwischen ihren beiden Völkern, Deutschland und Frankreich. Und vor genau 100 Jahren, während des Ruhrkampfs am Karfreitag 1923, da finden sie in unverhoffter Begegnung sich nebeneinander beim Abendmahl knien und hören: Christi Leib für dich gegeben. Die Todfeinde reichen einander die Hand zur Versöhnung und befrieden die Stadt. Der Abendmahl, ein Raum des Friedens, den sie nicht schaffen müssen, in den sie eintreten. Und dann wird etwas geschenkt und möglich. Dietrich Bonhoeffer hat Christus gesehen. Heute, am 9. April, ist sein Todestag. Sagen Sie ihm, dass dies für mich das Ende, aber auch der Anfang ist. Das hat er vor seiner Hinrichtung einem Freund ausrichten lassen. Kürzer, kraftvoller, unsentimentaler kann man dem Tod nicht trotzen und darauf bestehen, da kommt noch was. Gott wird aus dem Ende, auch aus diesem grausigsten Ende, einen Anfang schaffen. Bonhoeffers österlichen Satz, den lasse ich auch mir ausrichten heute an diesem Ostertag, wenn das ansteckende Endzeitgefühl mich annagt, das gegenwärtig durch unsere Gesellschaft schleicht Und wenn mich, wie derzeit so viele, die Furcht befällt, die Furcht, dass das Böse triumphiert auf allen Feldern und nichts geht mehr. Marina Ovsjannikowa hat Christus gesehen. Das sage ich mit größter Vorsicht, weil ich sie nicht vereinnahmen will. Ich weiß nicht, ob sie Christin ist. Aber ich meine, sie hat sich so verhalten wie ein Mensch, der Christus gesehen hat und der dem Auferstandenen nachfolgt. Marina Ovsjannikowa lief während der russischen Nachrichtensendung ins Studio und hielt hinter dem Rücken der Sprecherin ein selbstgepinseltes Plakat hoch. Darauf stand in englischer und in russischer Sprache: Kein Krieg. Beenden Sie den Krieg. Glauben Sie der Propaganda nicht. Hier werden Sie belogen. Russen gegen den Krieg. Und dazu rief sie: Beendet den Krieg. Noch viele andere fallen mir ein aus meiner früheren Gemeinde. Andreas hat Christus gesehen durch einen Unfall, hat er Frau und Kind verloren, sein zweites Kind hat überlebt und sich später das Leben genommen. Andreas hat eine neue Liebe gefunden, wurde nochmals Vater und engagiert sich jetzt für viele verwaiste Eltern. Jedes Jahr bereitet er den Gottesdienst am Gedenktag für verstorbene Kinder vor. Er weint manches Mal um seine Kinder, aber er kann lachen, dass die Tische wackeln. Lisa hat Christus gesehen. Mit 14, ich weiß es noch, mit 14 schlich sie unförmig und schüchtern durch ihr unglückliches Leben. In der Schule drohte sie mehrfach rauszufliegen. Die Eltern hatten keine Zeit für sie. Lisas Zuhause war die kirchliche Jugendarbeit im kirchlichen Jugendzentrum. Da war sie akzeptiert. Und irgendwann hat es Klick gemacht, als ich sie zufällig treffe, streicht sie sich ihre wunderschönen rotblonden Haare aus dem Gesicht und erzählt strahlend: Ich studiere jetzt Rallye auf Lehramt. Friedrich hat Christus gesehen. Die Demenz hat ihn seit 10 Jahren in den Klauen. Er spricht nicht mehr, er isst nicht mehr, er bewegt sich nicht mehr, er schaut auch nicht mehr. Wenn er die Augen öffnet, dann sind sie ohne Blick. Könnte er doch sterben. Aber sterben kann er lange nicht. Und dann, eines Tages, richtet er sich auf und öffnet die Augen, schaut ganz klar, seufzt glücklich und tut seinen letzten Atemzug. Paulus redet mit der Gemeinde in Korinth wie mit einer Freundin, die niedergeschlagen ist und die keine Kraft mehr hat, die in die Welt blickt und denkt, es hat doch alles keinen Sinn, erst recht keinen Sinn mit dem Glauben. Mit dem Auferstandenen können die Korinther nichts mehr anfangen. Christus gesehen, ich nicht, würden die meisten wohl sagen. Und Paulus weiß, wenn du verzweifelte Menschen im Herzen erreichen willst, dann kommt es nicht auf gute Argumente an. Auch nicht auf eine glänzende Logik, auch nicht auf brillante Redekunst. Wenn du mutlose Leute, auch desinteressierte Leute, zum Hoffen anstiften willst, dann musst du sie als erstes sehen und musst ihre Not ernst nehmen und an ihrer Seite sein. Schließlich geht es um nicht weniger als die Kraft, die uns leben und standhalten lässt. Auch und gerade in verwirrenden und verwirrten Zeiten. Diese Kraft hat niemand aus sich selbst. Paulus weiß, wovon er redet. Ich sterbe täglich, erzählt er den Leuten in Korinth im selben Brief und deutet schreckliche Erfahrungen an. Ad bestias wurde er verurteilt zur öffentlichen Volksbelustigung, zu der in der Arena wilde Tiere auf Menschen gehetzt werden. In seinem Brief nach Rom zählt er die Todesgefahren auf, mit denen er täglich zu kämpfen hat. Unterdrückung, Angst, Verfolgung, Hunger, Obdachlosigkeit, Gefahr, Geschwert. Kaum vorzustellen, dass ein Mensch das alles aushalten kann. Und bis heute das wissen wir, müssen Menschen Ähnliches aushalten, Unvorstellbares aushalten, im Iran, in Syrien, in der Ukraine. Wer eine schlimme medizinische Diagnose erhalten hat, kann auf andere Weise davon erzählen, wie elend die Todesangst unter die Haut kriecht und in den Leib. Und wer eine Chemotherapie aushält, der kämpft auf ganz eigene Art mit wilden Tieren. Die Reihe der Augenzeuginnen und Augenzeugen, zu denen sogar ein Mann wie Paulus gehören darf, demonstriert keine Phalanx derer, die Christus gesehen haben und dann war alles gut und klar. Christus ist auferstanden, heißt nicht, wer das sagt und wer das glaubt, dem können Not und Tod und Elend nichts mehr anhaben. Christus lebt, das bedeutet viel mehr. Es setzt uns mittendrin in Not und Tod und Elend auf eine andere Spur, auf die Spur der Hoffnung und des Lebens. Das Ziel, auf das wir zugehen, ist ein für alle Mal nicht mehr der Tod, also der gewöhnlichen Richtung entgegengesetzt. In jeder noch so aussichtslos scheinenden Situation, in jeder noch so hoffnungslosen Lage, ja selbst im Sterben, gehen wir auf das Leben zu. Kein Augenblick, und das ist in Zeiten wie diesen ganz besonders wichtig, kein Augenblick ist ohne die Möglichkeit, dass es durch Gottes Kraft anders wird und neu. Wer, wenn nicht wir, sollte diese vitale Hoffnung in die Welt bringen? Und dann schreibt Paulus noch die Sätze, die für mich zu den wunderbarsten der Bibel gehören. Österliche Protestsätze gegen alles Mickern und Kleinreden und für aussichtslos halten. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Das, liebe Gemeinde, das müssen Sie sich buchstäblich auf der Zunge zergehen lassen. Das meine ich sehr ernst. Sprechen Sie es aus, am besten laut, vielleicht sogar vor dem Spiegel. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Dieser Satz, der bewegt etwas. Er verändert die Sicht auf das eigene Leben und auf die eigenen Möglichkeiten. Welch eine Lebenskraft steckt in dieser Gewissheit? Was und wie und wer ich bin, das ist Werk der Gnade Gottes. Nichts in meinem Leben und nichts an mir ist ohne Gottes gnädigen Blick. Nichts wird vergeblich sein. Auch das nicht, was ich nicht begreife, auch das nicht, was ich an mir selbst kaum ertragen kann, auch das nicht, was mir schwer zu schaffen macht. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Das tröstet, das macht buchstäblich groß und stark. Und das nimmt in die Pflicht, liebe Gemeinde. Ich bin nicht vergeblich von Gott in die Welt gestellt. Ich bin nicht vergeblich auf die Spur des lebendigen Christus gesetzt. Also auch an mir liegt es, wie diese Spur sich fortsetzt in die Welt. Diese Spur des Lebens und des Friedens und der Gerechtigkeit. Auch ich habe Möglichkeiten, das Licht des Auferstandenen leuchten zu lassen in den vielen Dunkelheiten dieser Welt. Vielleicht sitzen einige hier unter uns, denen ist das im Moment zu groß. Den kann oder will das so zurzeit nicht über die Lippen. Das darf so sein. Und doch gibt es keinen und keine einzige hier in diesem Raum, für den nicht gilt, auch für mich, auch mir zu gut ist Christus auferstanden. Auch mein Leben gerät dadurch in neues Licht. Ja, auch ich habe Christus gesehen, weil er mich längst gesehen hat. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen Herrn. Amen.